Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche heute mit Felice Mehr.
Hallo, hallo.
Jahresende. Wir treffen uns zu unserer üblichen Jahresendfolge, bei der René diesmal nicht dabei sein können aufgrund technischer Probleme. Die sind im Urlaub und das hat alles nicht so funktioniert wie geplant. So sind wir beide hier und haben aus dem wunderbaren Newsletter von Matze Hilscher, den manche von euch vielleicht aus dem Hotel Matze Podcast kennen, vor uns. Und diese Fragen betreffen unsere Sicht auf das vergangene Jahr, unsere Einblicke ins Jahr 2025. Daran entlang werden wir uns heute unterhalten.
Genau, ich bin ja zum ersten Mal bei dem Jahresend-Podcast dabei. Das finde ich großartig. Und wir haben halt überlegt, so mit Fragen ist immer schön, aber wenn jemand schon so schlaue Fragen formuliert hat, haben wir gedacht, nehmen wir einfach. Wir haben sie natürlich ein bisschen umgestellt und auch was weggelassen. Aber danke an Matze Hilscher.
Gut, die erste Frage ist ein Reinkommer. Sie lautet, inwiefern unterscheidet sich dieses Jahresende von dem davor? Musste ich erst ein bisschen um die Ecke denken und habe dann gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, mal so 2 Jahre zurückzudenken. Also ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das letzte Jahresende war. Wie geht's euch damit?
Wir fanden das eigentlich eine total schöne Frage, so diesen Punkt einfach. Also deswegen waren wir jetzt irritiert, weil ihr gesagt habt, 2 Jahre zurück. Naja, nein, also wie stehe ich oder stehen wir heute anders hier, vielleicht hier oder in der Welt oder so, als Silvester 2023? Und für uns, also uns fällt da ganz spontan ein, wir haben jetzt ein Studio in Berlin, ein Atelier. Und was richtig unseres ist, also wir sind ja schon seit 21 immer mal für längere Zeit in Berlin und arbeiten dort und waren da in wechselnden Unterkünften. Und jetzt haben wir tatsächlich seit September ein eigenes Studio, ein eigenes Atelier. Und das ist so großartig, weil es bedeutet, dass wir dort halt auch einen sicheren Ort haben. Also wir haben das uns genau so eingerichtet, wie wir das haben wollen. Und uns fühlt sich einfach also so gesichert an. Also wir haben gemerkt, dieses Wechsel zwischen Stadt und Land leben, das ist was für uns. Und wir haben es jetzt sozusagen geschafft, das auf solide Füße zu stellen. Und das ist eigentlich so, und das macht richtig was mit uns so. Genau, insofern ist das Erste, was uns dazu eingefallen ist. Das unterscheidet das Jahresende. Wir werden Anfang Januar in unser Studio nach Berlin fahren und sind dort genauso sicher oder zu Hause würde ich jetzt, also schon auch zu Hause, aber unser eigentliches Zuhause ist nach wie vor hier auf dem Land. Aber ja, wir haben da einen Ort, wo wir einfach gut sein können und nicht nur übergangsmäßig oder so. Und das ist großartig.
Ja. Ja, es gibt ja eine ganze Geschichte darüber, wie wichtig es ist, einen eigenen Raum zu haben.
Ja.
Eine gewisse Frau Wolf hat darüber schon mal länger geschrieben.
Wow.
Auch heute noch aktuell relevant. Bei uns ist es so ein bisschen, dass ich so das Gefühl habe, boah, ja, letztes Jahr um die Zeit waren wir gerade ein paar Wochen verheiratet, jetzt ist es ein Jahr und ein paar Wochen. Und ich glaube, letztes Jahr war ich noch müder als heute. Jetzt bin ich müde, aber aus so einer Art Sattheit heraus. Wir waren die letzten 3 Tage beim Chaos Computer Club Kongress. Das war richtig toll. Und ja, wir sind da einfach sehr satt von Eindrücken, von Menschen und Kontakten, die einfach nicht... Also ich habe es richtig gut geschafft, mich da zu kümmern und irgendwie nicht zu übertreiben, früh genug zu gehen, Pausen zu machen, wenn ich wollte. Und so war das einfach eine große Genusserfahrung irgendwie. Und so bin ich jetzt gerade hier. Also nicht müde, weil ich ausgelutscht bin und irgendwie Also es besteht mir natürlich noch bevor. Ich muss noch Endrechnung schreiben und eine Abrechnung machen und bla bla bla. Also ich komme irgendwie jetzt nicht so darum, so absolut smooth ins nächste Jahr zu gleiten. Das wird nicht funktionieren. Ich werde auch noch arbeiten müssen. Aber vom Grundgefühl her ist es nicht so, oh, ich habe das Jahr jetzt endlich geschafft und oh, bald ist Silvester, wo niemand mehr was von mir will und dann ist Neujahr, da will sowieso niemand was, da sind alle mit sich beschäftigt und oh, da habe ich auch mal ein bisschen Zeit für mich, so ist es halt gerade gar nicht, sondern ich bin hier und so das Gefühl, ja, die Zeit, die ich jetzt habe, die kann ich im eigenen Tempo verbringen und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied.
Vor allen Dingen Hochachtung, wenn ihr das so gemanagt kriegt, zu so einem Kongress zu fahren. Das ist ja schon die ganz hohe Schule des Managements von innen und außen. Hut ab.
Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, ich kenne die Leute da ja, aber ich kenne, also nicht alle natürlich, ne? Aber viele, ich habe einen Andockpunkt und die Leute, die wir von dort kennen, wissen, dass wir Pausen brauchen. Und wissen, dass wir ein eigenes Tempo haben und dass wir uns schon melden, wenn wir Kontakt haben wollen. So alles, was wir im Podstock geübt haben, ist jetzt dort so aufgegangen, ne? Also das unterstreicht nochmal, das reicht nicht, wenn du deine Grenzen fühlst. Du brauchst auch Leute, die dir, ob sie es wissen oder nicht, den Rahmen bieten, denen auch nachzukommen. So.
Ja, und es braucht Übung. Ja. Also einfach, man muss nicht erwarten, dass sein erstes, wenn man so groß zu solchen Veranstaltungen geht, dass es gut läuft. Man muss es üben.
Ja.
Aber man kann es eben auch üben.
Ja. Ja. In meinem Fall, ehrlich gesagt, wir hatten uns ein bisschen unterhalten. Beim Podstock waren wir zuerst mit René 2017, glaube ich. 2016 oder 2017 waren wir beim Podstock. Und die Person, mit der ich dann beim Kongress gesprochen habe, der hat dann auch gesagt, boah, als sie das erste Mal da war und wir uns da kennengelernt haben, puh. Und ich so, ja klar, wenn meine Hündin nicht gewesen wäre, das hätte alles überhaupt nicht funktioniert, bla bla bla. Und das ist so echt, boah, seitdem habe ich halt jedes Jahr diese Übung gehabt, zum Podstock zu gehen und mir da eine kleine Insel zu machen und nur für mich da zu sein und das zu üben. Und so hat sich's jetzt ausgezahlt. Ja, und so bin ich jetzt hier gerade in diesem Jahresende müde, aber auch satt und zufrieden und fühle mich auch gewappnet, das jetzt so abzuschließen, wie ich es halt noch abschließen muss. Ich habe halt auch noch Verantwortlichkeiten, aber die saugen halt gerade nicht nur an mir. Das ist schon, bin ich zufrieden.
Ich finde, das ist die erste Mutmachgeschichte zum Jahresende. Super. Gut.
Ja, die nächste Frage ist, was hat dieses Jahr zu einem guten Jahr gemacht? Hattet ihr ein gutes Jahr? Gab es sowas?
Es gab sehr extreme Ausschläge, aber zum Ende hin ist es richtig gut geworden und zwar auf mehreren Ebenen. Also was es definitiv zu einem guten Jahr gemacht hat, ist, dass wir wieder 3 Monate unterwegs waren.
Oh ja.
Weil das hat uns tatsächlich auf mehreren Ebenen auch wirklich gerettet, diese 3 Monate. Also mittlerweile haben wir schon auch das Gefühl, wenn man, also am Anfang sind wir ja losgegangen wegen Corona, weil nichts zu tun war. Dann sind wir unterwegs gewesen, natürlich, weil wir da jeden Tag zeichnen, weil das großartig ist. Und mittlerweile haben wir gemerkt, dass es aber auch so im Jahreslauf, ich sag mal so, fürs psychische Gleichgewicht ein extrem wichtiger Punkt gewesen ist, wo wir einfach aussteigen können und uns, also auch um uns kümmern sozusagen. Also dass das das hat sich auch verschoben und in diesem Jahr, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir nicht losgegangen wären. Also wir hatten das ja im Podcast auch erzählt, dass wir vorher halt ziemlich runter waren und das erheblichen Einfluss auf unsere Ehe hatte. Und also so zum Jahresende, das hat es zu einem guten Jahr gemacht, dass wir immer noch verheiratet sind und dass wir auch ein total, ja, lacht man jetzt drüber so, aber also wir hatten einfach ein total schönes Weihnachten mit unserer Frau, so wirklich, das war einfach richtig schön. Also wir haben es richtig auf die Reihe gekriegt und da spielt dieses Loslaufen, also dass wir einfach 3 Monate unterwegs waren, eine erhebliche Rolle.
Ja.
Ja. Im Prinzip hat also auch auf der finanziellen Ebene hat der Dezember total nochmal sowas von reingehauen, also dass wir tatsächlich auch da sagen, ja, war okay als Jahr. Das hätten wir im November noch nicht gesagt.
Oh, krass.
Oh, ja. So, ja, aber manchmal kommen die Sachen zum Schluss.
Ja.
Genau. Ja, also das waren, sind so die Sachen. Genau, und ja, und zu einem guten Jahr hat tatsächlich auch der Dezember gemacht, dass wir da den Zuschlag zu einem Projekt bekommen haben, was unser Traumprojekt, also was in die Richtung Traumjob geht, dass wir für eine Parkinson-Selbsthilfegruppe einen Comic zeichnen, der tatsächlich also auch bezahlt wird, was ja, also ich meine, man kann sicher immer Comics zeichnen, aber dass sie auch bezahlt werden, ist halt sozusagen das Highlight dabei. Also ja, ein finanziertes Projekt in der Zusammenarbeit mit betroffenen Menschen, das ist genau das, was wir machen wollen.
Ja, cool. Und wie lange
Also,
werdet ihr daran arbeiten? Also, wie
das
lang
sind, also
hängt da?
kalkuliert sind 12 Seiten.
Okay,
So.
cool.
Mit Recherche und also 2 Monate.
Ja, wow, wunderbar.
Total. Also da gibt es eine Menge, die das Jahr, wenn ich jetzt nochmal über die Frage nachdenke, gibt eine Menge Sachen, die das Jahr zu einem guten Jahr gemacht haben.
Ja. Wenn euch noch welche einfallen, könnt ihr die ja noch sagen.
Schon eine Menge, oder? Jetzt
Ne?
ihr.
Ja, bei uns sind das so Kleinigkeiten, die aber insgesamt irgendwie gut waren. Allen voran Corona-Impfung. Also, ich finde es so gut, dass man sich impfen kann und das irgendwie auch ganz unkompliziert. Wir waren da irgendwie, gerade als die neue rauskam, haben wir einfach. Wir sind einem Link gefolgt, wo stand hier, diese Praxen vergeben Termine. Da haben wir uns eingetragen, wir haben einen Termin bekommen, sind am gleichen Tag hin, wurden abgestochen, sind zurück. Bums. Das war's. So ganz unkompliziert, keine Zettelage, kein QR-Code, kein langes Gewarte. Das hat alles einfach gut funktioniert und das ist, ja, das Virus ist inzwischen nicht mehr so gefährlich wie am Anfang, aber für manche Menschen eben doch. Und wir sind einfach dankbar und froh darum, dieses eine Stückchen mehr von, okay, ne, es ist jetzt nicht mehr Juni, Juli, August, wo wir irgendwo hin können und irgendwie draußen sein können und teilhaben können, sondern es ist jetzt halt länger gewesen. Irgendwie bis September, Oktober waren wir sogar noch irgendwo ohne Maske und es ist einfach geil. Es ist einfach gut. Dieses dreuende Schwert irgendwie so ein bisschen weniger zu spüren, das war toll. Dann so eine Kleinigkeit, aber irgendwie habe ich im Überlegen auch gemerkt, ich habe eine App Anfang des Jahres mir runtergeladen und zwar die Pickup Lines App. Die Abkürzung ist PUL und das ist eine App von einer Person, die auch YouTube-Videos macht, schon ganz lange. Der App, also der Kanal heißt auch Pickup Lines und da geht es komplett um vegane Ernährung und aber nach einer Methode, wo es nicht darum geht, wie viel Kalorien hat ein Gericht oder so oder wie ist das besonders, also ist es besonders proteinreich, bla bla bla, sondern es ist halt einfach, macht es sich satt und nährt es dich so. Und in dieser App gibt es eben jede Menge Rezepte und du kannst dir das halt so zusammenstellen, dass du deinen ganzen Tag, also alle deine Gerichte sozusagen sammeln kannst, dass du auch weißt, du guckst mittags rein und weißt, ach, das hatte ich mir vorgenommen. Und ach, zufällig hatte ich dafür auch eingekauft, denn es gibt dort auch eine Einkaufszettelfunktion. Und die ersten Monate war das noch ein bisschen holprig, aber dann mit der Übung, so nach 2 Monaten oder so, hatten wir es raus und inzwischen ist sie so ein fester Bestandteil geworden. Auch beim Abnehmen, also wir haben dann irgendwann einen Arzttermin gehabt, wo dann klar wurde, okay, wir müssen auf jeden Fall Gewicht reduzieren. Und also, dass wir einfach gesund werden, bleiben und haben uns damit befasst und haben dann auch gesehen, okay, man kann sich da in der App auch, kannst du dir sowohl anzeigen lassen, ob du versorgt bist mit allem, was halt so wichtig ist. Du kannst dir aber auch die Kalorienanzahl anzeigen lassen und wie sich diese Kalorien zusammensetzen. Also ob du sie aus nährenden Sachen zusammengesetzt hast oder aus Sachen, die halt in Essen drin sind, aber jetzt nicht unbedingt hilfreich sind, um ein Gesundheitsziel zu erreichen. Ist für uns ein super Zugang, hat also bis jetzt die Essstörung noch nicht angetickt, in keiner Form, gar nicht. Im Gegenteil, haben wir jetzt, ja, wir haben halt gekocht und wenn man halt kocht und nicht alles fertig kauft, dann geht es einem besser. Wer hätte das gedacht, wenn man regelmäßig vernünftig versorgt ist? Da-da-dum. Und es hat echt viel ausgemacht. Also es ist eine App, für die man was bezahlen muss. Ich bezahle da im Moment 3 € im Monat. Man kann sie aber auch einmal jährlich kaufen, dann ist das irgendwie auch irgendwie ein Beitrag. Aber dafür gibt es auch ständig neue Rezepte. Es gibt Sammlungen von Rezepte, Anlassbezogenes. Es gibt Süßigkeiten, es gibt ernsthafte Sachen. Also es ist, total guter Zugang, hat total geholfen, hilft auch immer noch. Da bleibe ich jetzt dabei. Und zu dieser neuen Versorgung hat sich irgendwie auch so ergeben, dass bestimmte Sachen uns einfach nicht so umgehauen haben, wie sie uns hätten umhauen können, wenn wir die Arbeit gewechselt. Und das war auch gut. Und das hat unser Jahr auch gut gemacht. So dieses, okay, wir verlassen ein Arbeitsverhältnis, das nicht so sicher ist und sehr viel verlangt, für ein Arbeitsverhältnis, in dem wenig von uns verlangt wird und wir viel Sicherheit haben in die Zukunft. Und das macht auch richtig viel aus. Und was dieses Jahr auch zu einem guten Jahr gemacht hat, war, und darüber werde ich noch öfter reden in anderen Fragen, dass Suki gestorben ist, unsere Hündin. Das hat dieses Jahr irgendwie auch gut gemacht, dass das jetzt passiert ist. So. Ich rede darüber später noch ein bisschen in anderen Fragen. Aber das waren so die Dinge und die Begleitung durch unsere Therapeutin. Auch dieses Jahr. Das hat dieses Jahr gut gemacht für uns.
Wow. Ja. Also ich meine, was hat dieses Jahr zu einem guten Jahr gemacht und man benennt eine App? Das ist schon großartig. Also manchmal sind es halt kleine Dinge. Also ich würde vorschlagen, du verlinkst die mal und mal sagst noch mal dazu, dass du vermutlich dafür jetzt nicht bezahlt wirst.
Ja, nein.
Unbezahlte Werbung.
Ist ja auch keine Werbung, ist ja ein Erfahrungsbericht, ne? Aber ja, vielleicht auch eine Rezension vorstellen. Wie auch immer. Ja, ich.
Wie auch immer. Du verlinkst
sie, wird verlinkt.
Und es ist nicht bezahlt.
Es ist
einfach
nicht bezahlt. Mach du doch vielleicht die nächste Frage. Also.
Ja. Was hast du erreicht, was du am Anfang des Jahres nicht für möglich gehalten hast, Hannah?
Ach so, nee, dann sollte ich sie dir vielleicht stellen, weil ich ja gerade schon so lange geredet habe.
Sei nicht albern, ich habe dich jetzt gefragt. Antwort.
Was habe ich dieses Jahr erreicht, was ich gedacht hätte, dass ich es nicht für möglich halte? Ja, Sukis Tod. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe, aber haben wir sind hier. Dann haben wir einen Führerschein gemacht im dritten Anlauf.
Ja!
Und alle drei Anläufe haben wir dieses Jahr auch geschafft. Also ich finde irgendwie da wichtig, nicht nur zu feiern, dass wir jetzt den Führerschein haben, sondern auch, dass wir alle drei Anläufe geschafft haben. So, weil jeder einzelne war schwierig und auch die Fahrschule war schwierig. Und das hätte ich halt wirklich, ich hatte so viele Zweifel zwischendrin, dass ich es schaffe. Und auch schon am Anfang. Aber es hat geklappt. Und das Gleiche mit der Traumatherapie. Da habe ich auch ein paar Mal gedacht und denke ich immer noch so, oh, jetzt kriegen wir das hin mit allem, was es erfordert. Und ja, haben wir. Obwohl wir dachten, wir würden es nicht hinkriegen.
Großartig.
Ja.
Also auch mit der Fahrschule ist ja auch wirklich eine Erfolgsgeschichte oder eine Mutmachgeschichte, die Dinge anzugehen. Und das ist nicht einfach. Und
ja,
man kann es schaffen. Großartig.
Ja.
Ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe. Ehrlich.
Oh.
Ich habe es gefeiert, Hannah.
Cool.
Ja, jetzt könnt ihr uns mal im Auto besuchen kommen. Nur mal los.
Ja, definitiv, genau. Wir können einfach
lass uns hier beenden und du kommst einfach.
Ja, alles klar.
Tschüss.
Tschüss. Bis gleich.
Ja.
Ja, dem steht nichts mehr im Wege. Eine Podcast-Aufnahme, wenn ihr auf dem Land seid, können wir vorbeikommen.
Genau.
Ja, all die Möglichkeiten.
Autofahren auf dem Land ist so existenziell.
Ja, ja. Ne? Ja, was habt ihr denn erreicht und vorher nicht für möglich gehalten?
Ich habe da irgendwie keine Antwort drauf. Ich denke eher immer groß, so dass ich was erreiche, was ich nicht für, weiß ich nicht. Ist eher nicht so meine Frage.
Okay.
Also
gut.
Die klingt bei mir nicht an, deswegen.
Ja, okay. Dann gehen wir weiter zu, was hast du dir vorgenommen, aber nicht erreicht?
Naja, die Antwort auf diese Frage wäre im November sehr anders ausgefallen als jetzt im Dezember. Also ich habe das ganze Jahr dafür gearbeitet und war ganz viel unterwegs, um Menschen kennenzulernen, um in Netzwerken einzutauchen. Also deswegen bin ich ja in Berlin, um dort geschäftliche Kontakte zu knüpfen, um Freiberuflerinnen und Projekte kennenzulernen, für die ich arbeiten kann, für die ich gerne arbeiten möchte. Und im November war ich da, dachte ja, bist hier durch die Gegend gepäst und was soll das eigentlich? Und tatsächlich hat sich das, wie ich ja schon gesagt habe, im Dezember auf verschiedenen Seiten gedreht und tatsächlich nutze ich jetzt die Zeit zwischen den Jahren dazu, um mir da mal einen Überblick zu verschaffen. Also so ganz klassisch, wo habe ich Geld mit verdient, woher kamen meine Kunden? Und da merke ich, doch, ich war ganz gut unterwegs und es braucht halt eine Weile. Und ich habe so das Gefühl, ich habe in meinem Berliner Atelier so eine grüne Monsterpflanze, nein, Monstera heißt die, glaube ich. Und die habe ich da hingestellt, weil ich sie irgendwie schön fand. Und die hat sich irgendwie, seit ich da eingezogen bin, nicht bewegt. Und ich dachte, du musst ja jetzt mal wachsen. Und plötzlich, und es war auch irgendwie Anfang Dezember, hat sie so ein grünes Blatt rausgeschoben und es ist im Nu explodiert. Und noch indem sie dieses da, wo ich gesehen habe, dachte, vielleicht ist das jetzt bei mir im Leben und in meiner Arbeit auch so. Und es war so krass. Ja, total krass. Also genau, und damit es jetzt, also natürlich, man muss da dranbleiben. Also ich bin ja schon seit Ewigkeiten freiberuflich und jetzt mal das wieder so, also tatsächlich auch mit Zahlen zu belegen, womit habe ich tatsächlich wie viel Geld verdient, so, ne? Und auch zu merken, dass ich also tatsächlich neue KundInnen habe und woher sind die gekommen? Ja, schon darüber, dass ich es erzählt habe, aber eben vor allen Dingen über persönliche Kontakte und immer auch Glück.
Ja.
So. Also das darf man einfach, man kann rödeln, wie man will, wenn das Quäntchen Glück nicht dazu kommt, dumm gelaufen. Allerdings kann das Glück natürlich auch nicht kommen, wenn du nicht unterwegs bist.
Ja.
Also das so für die Freiberuflerin unter euch.
Ja. Ja.
Genau. Insofern ist mehr, hätte ich gedacht, dass das schlechter ausfällt. Aber wenn ich mir jetzt gerade auch die Zahlen angucke und so, denke ich, nee, so schlecht war ich gar nicht dieses Jahr.
Ja, ja.
Ach, das und wie lange tatsächlich Corona noch nachschwingt. Also so, dass jetzt erst langsam ich auf dem Level bin, wie ich vor Corona war. So, ne?
Okay.
Also das hätte ich nicht gedacht. Also, dass ich noch 23 damit so richtig, dass das nicht so läuft einfach.
Ja.
Und dass definitiv Corona war so, ne?
Ja. Wow.
Ja.
Ja, ja, ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet, ne?
Ja, dass auch nachdem alles vorbei ist, dass der Schwung erst danach kommt. Nee, damit hat, glaube ich, also ich habe damit nicht gerechnet.
Ja, und jetzt kommt doch auch noch dazu, hat der Berliner Senat nicht so eine dieser größten Förderungsquellen abgedreht?
Ja.
Ich glaube, das betrifft gerade in der Kreativbranche in Berlin jetzt echt nochmal viele Leute und auch alle, die sonst so, also beim Verlag haben wir ja auch von Fördermaßnahmen aus Berlin profitiert. Das, ja.
Und ich stehe da oft, also ich profitiere oft in zweiter Instanz davon, ne? Also andere beantragen das und haben dann Geld, mich zu beauftragen.
Genau.
Also da wird mir auch klar, wie das, also was für ein Rattenschwanz das ist.
Ja.
Das sind nicht nur die, die das Geld nicht kriegen, sondern auch die, die sie dann mit dem Geld beauftragen.
Ja.
Und das sind natürlich Leute wie ich, aber auch BeleuchterInnen und also so, da hängt ein riesen Rattenschwanz dran.
Ja.
Ne? Ja. Die ja auch wieder Geld verdienen. Perspektive Steuern zahlen, also es
ist
wirtschaftlich auch bescheuert.
Es ist sehr,
genau.
Absolut.
Aber das ist unser kleiner politischer Exkurs.
Ja.
Scheiße, wenn Gelder gekürzt werden.
Es ist immer scheiße, wenn Gelder gekürzt werden.
Ja.
Ich hatte mir vorgenommen, 4 Folgen Viele Leben zu veröffentlichen. Es geschafft habe ich davon eine. Finanziert waren 2. Also das heißt, mein Vorhaben war eh schon zu groß. Also ich hatte gedacht, ich würde mehr Kraft haben und mehr Zeit haben, auch Werbung für das Projekt zu machen und zu trommeln und zu machen und auch daran zu erinnern, hey Leute, das Projekt gibt's, ich will es machen, ich habe die Leute, die ich interviewen will. Ich habe auch schon Interviews geführt, aber jede Folge muss finanziert sein und so. Manche vergessen das einfach. Und dann aber zu erinnern, kostet enorm viel Kraft für mich. Also das ist ja dann nicht nur das, dass ich wegfahre, um die Interviews zu führen, also Leute treffe, die ich nicht kenne, so eine Gefahrensituation zu haben, weil ich ja zu Leuten fahre, die ich nicht kenne, eine anstrengende Situation und so weiter und so fort. Ich spreche mit denen und dann muss technisch alles klappen, dann muss das Gespräch funktionieren. Also das ist ja nicht nur das, ist nicht nur die Produktion, sondern eben auch das Geld reinholen und das alles alleine zu machen. Okay, da war das, was ich mir vorgenommen habe, offensichtlich viel zu groß.
Ja.
So. Und dann ist es, dann gab es eine richtig großzügige Spende im Sommer, die kam irgendwie völlig aus der Kalten und ich dachte, hupala. Und das war dann nochmal so ein Schub, da hatte ich aber auch gerade noch ein bisschen Kraft und so den, auch ein bisschen den Wunsch nach Ablenkung und Beschäftigung und so. Und dann habe ich die Folge veröffentlicht und produziert und hatte seitdem einfach keine Lücke mehr dafür. Einfach nicht mehr die Kraft, so. Ja, also da habe ich mir einfach zu viel vorgenommen an dem Projekt. Da muss ich einfach gucken, wie ich das nächstes Jahr besser mache. Ich wollte viele Stimmen offen halten. Das habe ich auch nicht mehr geschafft. Nachdem Suki gestorben war, fehlt einfach eine riesige Kraftquelle. Und die ist, also gibt viele Sachen, die ich inzwischen kompensiert kriege, die sie gemacht hat als meine Assistenzin und mein Haustier, meine Verbündete sozusagen, mit der, also meine Kontaktquelle, über die ich so ein Kontaktbedürfnis auch befriedigt bekomme, die ist einfach nicht mehr da. Und in der Folge ist es einfach so, dass ich die Kraft für viele Stimmen nicht mehr hatte. Also May hatte die Kapazitäten dann auch nicht. Denen ging es auch nicht so toll, dass sie das hingekriegt haben. Und damit muss ich, ich hatte ja dann in der letzten Podcast-Folge nochmal so einen Aufruf gemacht, ob sich die Leute melden. Es hat sich genau eine Person gemeldet und dann auf meine Nachricht nicht mehr geantwortet. Und dann ist irgendwie klar, okay, alle finden es toll, aber keiner hat die Kraft, es weiterzumachen. Also muss ich die Kraft haben für alle und das habe ich nicht. So, das, da habe ich mir offenbar auch zu viel vorgenommen, das so tragen zu können und halten zu können und als Idee irgendwie der Community was geben zu können. Da habe ich mir auch zu viel vorgenommen für mich alleine. Ist schade, hätte ich gerne erreicht, aber es ist vielleicht auch so ein, vielleicht finde ich es schade, weil ich feststelle, ach, es wäre irgendwie cooler, wenn ich einfach die omnipotente, alles hinkriegende Person wäre, die ich so gerne wäre, aber nun mal leider nicht bin und auch die sein kann. So. Ja, und das dritte Vorhaben war eigentlich eins, von dem ich nicht dachte, dass es so kompliziert werden könnte, aber ich wollte schwanger werden und bin es nicht geworden. Und jetzt fangen wir den medizinischen Teil an, so Ursachenforschung, Schnick, Schnack, Schnuck. Da weiß ich genau, ich habe mir nicht so viel vorgenommen. Hat aber einfach nicht geklappt. Ist vielleicht ein Quäntchen Glück oder Zufall oder so, werden wir rausfinden, habe ich nicht erreicht. Ist aber vielleicht auch die Frage, ob eine Schwangerschaft erreichen wollen, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen komische Formulierung ist oder schon von Anfang an irgendwie die falsche Herangehensweise ist, keine Ahnung. So, ja.
Naja, also die Frage lautet, was hast du dir vorgenommen, aber nicht geschafft? Du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, wo du denkst, ja, lag in meiner Verantwortung und habe ich nicht geschafft. Und dann gibt es halt Dinge, die nimmt man sich vor und schafft sie nicht, einfach weil sie ja nicht verfügbar sind. Also ich meine, ohne dass du dir vornimmst, schwanger zu werden, gut, man kann natürlich auch schwanger werden, ohne dass man sich vornimmt. Lassen wir das jetzt mal außen vor. Aber prinzipiell ist es ja, ja, ich möchte jetzt ein Kind, es passt jetzt in mein Leben, ich bin bereit, ich möchte das. Das soll zu meinem Leben dazugehören und es ist halt nicht verfügbar. Also so. Ne? Ja. Es gehört mehr dazu, als du leisten kannst. Du kriegst es geschenkt oder eben auch nicht.
Ja.
Und es hat nichts mit dem zu tun, wie du dich verhältst.
Ja.
Oder so, ne? Also wenn du dich jetzt nicht gerade täglich betrinkst.
Ja, und selbst dann klappt es ja bei manchen. Also.
Ja, selbst, genau. Insofern hängt es einfach wirklich nicht davon ab. Und man kriegt ein Geschenk oder man kriegt es halt nicht.
So, ja.
Das gehört ja irgendwie auch zum Leben dazu.
Ja.
So, damit zu handeln. Also das, da finde ich eher so diese, was ihr vorhin gesagt habt, mit dieser, ich wäre gern die Allmächtige, ich würde gern alles schaffen. So, ne? Aber auf einer viel existenzielleren Ebene ist es ja bei solchen Sachen.
Ja.
Na,
Ja, aber es ist ja, es gibt ja auch diesen Gedanken von, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann schaffe ich das auch. Und das ist irgendwie, gerade am Anfang habe ich das schon so, ne, dieses Abnehmen und meinen Lebensstil verändern, mehr in Bewegung kommen und so weiter. Das hat ja schon damit zu tun. Also das war jetzt nicht mein erster Anstoß. Also, ne, ich bin einfach zu schwer. Also immer noch, ich habe jetzt viel geschafft, aber ich bin einfach immer noch zu schwer. Und das schränkt mich ja an ganz anderen Stellen auch ein. Und da musste ich wirklich auch so ein bisschen aktiv eingreifen, dass ich, dass in meinem Kopf da nicht sowas draus wird. Nur wenn ich dünn bin oder leicht bin, werde ich schwanger. Also ich muss mich jetzt ganz doll anstrengen, abzunehmen und dann bekomme ich das Kind, für das ich so hart gearbeitet habe. So läuft es ja auch nicht. Aber der
Nein.
Gedanke liegt ja nah, dass man auf diese Bahn kommt, so, ne?
Klar. Und ich meine, es ist ja auch, ich meine, es gibt Menschen, die trinken jeden Tag, werden schwanger. Es gibt Menschen mit einem Body Mass Index von 45 und die werden schwanger.
Ja.
Also so, und natürlich kannst du, also kannst du deinen Teil dazu tun, dass du halt gesund lebst. So darüber,
Ja.
da, das ist ja die Zusammenfassung. Also wir haben ja drei Kinder. Und Geschenk kriegt, so,
Ja.
ne? Aber auch da, also unsere tiefste Erfahrung gerade um die Geburt herum war tatsächlich, dass wir absolut keinen Einfluss darauf haben, wann dieses Kind kommt. Also sprich, es
Ja.
ist dein Körper, es ist dein Leben, es sind deine Termine und du bist dem so ausgeliefert. Ne? Es kann heute oder morgen oder übermorgen. Und für jemand, der so auf Kontrolle steht, aus Gründen,
Ja.
wie wir und wie wir alle hier in dieser Blase, ist das schwer auszuhalten. Also ich, also alles um dieses Thema hat eigentlich so ein, also ist so eine Lehre in Demut, glaube ich, so. Und ich wünsche es euch so sehr.
Ja, danke. Ich auch.
Ja.
Ja, Stichwort Lehre in Demut, Sprung zu Herausforderungen. Was war deine größte Herausforderung in diesem Jahr?
Ich glaube, meine größte Herausforderung habe ich noch nicht mal so richtig mitgekriegt. Das ist tatsächlich, meine Ehe zu halten. Also wir hatten das ja, dass ich das erst gar nicht gemerkt habe. So der Klassiker. Und das ist jetzt. Und das hat, also letztlich war das ganz viel Arbeit eher nicht an der Ehe oder mit meiner Frau, sondern an uns. Und tatsächlich ist dabei sogar, also rausgekommen, also hat sich ein neues Innenkind gemeldet. Was ja obviously schon sehr lange da ist, aber wir wussten irgendwie nichts davon. Was natürlich nochmal, also wir dachten, wir sind jetzt schon so lange viele, ja, also bitte, da versteckt sich noch jemand, hallo. Aber tatsächlich war das halt auch der Schlüssel zu vielen, also depressiven Episoden, mit denen wir so, was wir auch gar nicht einordnen konnten, weil Depression für uns immer irgendwie eine ganz andere Bedeutung hatte. Ja, und witzigerweise, oder ich weiß nicht, ob witzigerweise das richtige Wort ist, aber tatsächlich, also wir hatten dann nochmal, also wirklich auch ein Geschenk, einen Termin mit einer Therapeutin, mit der wir vor langer Zeit sehr lange zusammengearbeitet haben, was ermöglicht hat, dass dieses Kind sich zeigen konnte, weil es kannte die offensichtlich. Also das war auch ein totales Geschenk. Ich weiß nicht, wo wir stehen würden ohne diese eine Therapiestunde. Das ist unglaublich. Naja, jedenfalls haben wir dann irgendwie unserer Frau erzählt, ja, da ist ja offensichtlich so ein Vierjähriges und so. Und dann sagt sie, ja, genau, das war das Gefühl, was wir im ersten Halbjahr hatten. Da stand dauernd ein kleines Kind vor uns.
Oh.
Danke dafür. Ja, kann man im Nachhinein, ja,
Ja.
ist nicht lustig, so, ne? Weil wir wussten es ja nicht. Also,
Ja.
das ist halt auch dieses.
Ja,
Wir wissen es einfach
Wiedererkennen ist
nicht.
leichter als erkennen.
Ja. Naja, aber wie auch immer, die größte Herausforderung haben wir dann in dem Sinne gemeistert.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber irgendwie auch gut, dass es den Raum dafür gab, oder? Also gut, dass es so eine Art Ehe ist, in der er das so merken konnte, dass es eine Herausforderung ist oder war und nicht das Ende oder der große Konflikt, den er alleine irgendwie wuppen musste oder so. Das ist schon auch toll.
Auf jeden Fall.
Und gut, dass ihr diese Therapiestunde hattet.
So,
das ist vielleicht auch wieder so dieses Quäntchen Glück, das man manchmal
total,
auch haben muss.
Ja, absolut. Also, wir haben ihr nämlich, der Therapeutin, mit der wir vor 10 Jahren zuletzt zusammengearbeitet haben und auf die wir uns immer innerlich dachten, ja, wenn wir ein Problem haben, können wir da hingehen, weil die kennt uns ja, hat uns dann halt auf unsere Mail jetzt ist mal dringend zurückgeschrieben, dass sie gerade in Rente geht. So, aber uns gerne nochmal sieht.
Ja.
Oh. Es hat uns gerettet.
Falls sie das hört, danke, dass sie das ermöglicht haben.
Ja.
Toll.
Danke.
Unsere größte Herausforderung. Wir hatten 3 große Herausforderungen. Das eine war die neue Arbeit. Das war irgendwie eine krasse Erfahrung. Alles drumrum. Also dadurch, dass es eine geförderte Arbeit ist, ist das halt alles so. Also das Gute ist, man überspringt so ein bisschen dieses Vortanzen durch Bewerbung. So, man rutscht da einfach in, der Prozess ist ein anderer. Ich musste mich nicht beweisen sozusagen. Aber das ist die Herausforderung. Anzunehmen, dass jemand interessiert an meinem Beitrag zu einem Vorhaben ist, ohne dass ich vorher beweisen musste, dass ich es wert bin. Und mit der Unsicherheit klarzukommen und auch nicht da reinzugehen und da sowas draus zu machen, sich ständig zu beweisen, dass man es wert ist. Weil der Fokus für den Arbeitgeber einfach ganz woanders liegt. Ich bin bezahlt. Die bilden mich jetzt aus, sie bilden mich weiter fort, sodass ich am Ende des Förderzeitraums die Fähigkeiten habe, die es braucht, um dann dort ganz normal angestellt zu sein, wie alle anderen auch. Also es ist die beste aller Möglichkeiten, und zwar ohne, dass ich vortanzen muss. Aber damit erstmal klarzukommen, war wirklich, das habe ich jetzt immer noch, aber die ersten Monate richtig doll gehabt. Und jetzt nicht mehr so. Jetzt taucht es manchmal auf, aber es ist nicht mehr so die Herausforderung. Jetzt ist es ein Wiedererkennen dieser Dynamik in mir drin. Aber da musste ich wirklich erstmal durch. Dann war eine Herausforderung. Ich habe eine ganz alte Freundin getroffen. Und zwar eine Freundin, die mich als Jugendliche kennengelernt hat. Mit 15. Und das war richtig krass, weil ich selber erinnere mich nur bewusst als von mir erlebt, seit ich 16 bin. Und da hat sie keine Rolle in meinem Leben gespielt. Da war der Kontakt schon auseinandergefasert. Und da war die Herausforderung so, ich hatte da noch nicht so viel Kontakt zu Jugendlichen, aber schon genug, um zu merken, diese Person war wichtig. Und da gab es viel Trauer, dass der Kontakt nicht mehr da war. Und ich musste dann als Erwachsene entscheiden, ist das sicher? Tut uns das gut? Ist das ein Kontakt, von dem wir uns auch abgrenzen können, wenn sich rausstellen sollte, das ist nicht gut für uns? Und wie weit kann ich den Jugendlichen vertrauen in mir drin? Und dann haben wir das gemacht und das war einer der schönsten sozialen Kontakte, die wir dieses Jahr hatten. Wir haben sie jetzt nochmal getroffen. Sie wohnt in Hamburg. Und wir haben sie gestern nochmal getroffen und wir haben stundenlang geredet. Und das war auf eine gewisse Art wie nach Hause kommen, aber in ein Zuhause, von dem ich nicht wusste, dass ich es überhaupt jemals in einer anderen Person hatte. Und für mich ist diese Erfahrung doppelt, weil ich üblicherweise kein Zuhause in anderen Leuten habe. In der Regel habe ich einen Anbau, den ich ab und zu betreten darf bei anderen Leuten, aber kein Zuhause. Und darauf klarzukommen, ist eine echte Herausforderung. Und das auch so anzunehmen und ja, so.
Wow.
Ja.
Hammer.
Ja. Ich bin auch so dankbar, dass sie das auch mitmacht. Also, das ist ja, es vielleicht gehört sowas dazu, zu sozialen Kontakten und Freundschaften, ich weiß nicht, aber wir waren in Hamburg, gibt es bei diesem Museum für Gewerbe und Kunst, gibt es so einen Freiraum. Das ist ein großer Raum, wo einfach ein paar Tische stehen und Regale und Bücher und du kannst da einfach machen, was du möchtest. Und da haben wir uns hingesetzt und Zeit verbracht und das war einfach so. Ich habe da gesessen und gezeichnet und sie hat erzählt und Fotos gezeigt und das war einfach so. Dieser Raum hatte keine Struktur, keine Vorgabe. Das Einzige, worauf wir achten mussten, war, dass wir uns einen Wecker stellen, damit wir pünktlich losgehen zum Zug. Und ansonsten war das so frei und unstrukturiert, wie mir das üblicherweise Angst macht, weil ich dann nicht weiß, was läuft jetzt und so. Und das war überhaupt kein Problem. So, irgendwie. Ja. Das war eine große Herausforderung, aber auch wieder so eine, von der ich im Nachhinein denke, ja, dass es für mich so herausfordernd ist, ist gut, weil ich jetzt auch wieder so, ich habe mehr Kontakt zu den Jugendlichen, darüber erfahre ich mehr über ihre Konflikte und über ihre Ängste und so weiter. Wir kommen da später nochmal drauf, aber dass ich mir diese Herausforderung angenommen habe und auch meine eigene Herausforderung darin erforscht habe sozusagen. Also was ist jetzt eigentlich herausfordernd für mich? Ist es herausfordernd für mich, darauf klarzukommen, dass es toll ist? Oder ist es das praktische Machen? Also ist es die praktische Umsetzung dieses Kontaktes und dann festzustellen, okay, es ist von beidem ein bisschen, aber ich krieg's hin und sie ist nicht vorbei, nur weil der Kontakt vorbei ist oder so. Also ich bin da noch nicht fertig, aber das war so eine der größten Herausforderungen, weil es eben mehrere Herausforderungen in einem hatte. Ja.
Es klingt nach Heilung auch.
I don't know.
Ja.
Vielleicht. Accidentally some
zufälligerweise.
Aus Versehen, ungeplant, spontan.
Genau.
Keine Ahnung. Ja, aber ja.
Ein Geschenk, was du halt auch angenommen hast.
Ja, also das.
Na, hättest du auch sagen können, ist mir alles. Und hättest du vielleicht vor 1, 2, 5 Jahren auch durchwinken müssen, weil du es gar nicht gewuppt gekriegt hättest?
Hab ich auch. Also sie hatte mich vor ein paar Jahren schon mir im Blog kommentiert und ich hatte die ganze Zeit Schiss, okay, ist es jemand von früher, ist es jemand aus schwierigen Kontexten, von denen ich mich eher fernhalten soll? Gibt es noch Kontakt zu meinen Eltern? Lalala.
Ja.
Und das hat Jahre gedauert jetzt. Also, ne, wir hatten dann über Instagram Kontakt und sie ist da einfach nicht oft. Und da ist der Kontakt ewig lange nicht zustande gekommen, auch nicht per Mail oder so. Und dann hat es jetzt dieses Jahr einfach zufällig bei ihr gepasst und bei mir gepasst. Und dann haben wir uns getroffen und jetzt ist es fest. So. Also das
großartig.
Ja.
Also es wäre irgendwie auch ein Grund, um anzustoßen. Aber wir trinken natürlich während der Podcast-Aufnahme nicht.
Ja.
Vielleicht trinken wir auch gar nicht, aber wir können ja einfach so tun, als ob wir anstoßen. Ja.
Zing.
Ja, genau.
Ja. Wow. Ja. Und eine letzte große Herausforderung war natürlich auch Sukis Tod. Irgendwie. So in der ganzen Sache war das irgendwie, ja, schwierig. Ich habe irgendwie am Ende nur noch drauf gewartet, wann es endlich passiert und es ist nicht passiert. Dann mussten wir doch was machen. Ja, und das dann, wie macht man das dann? So wie, ich habe noch nie ein Tier eingeschläfert, ich habe noch nie ein Tier verloren, noch nie so, also auf die Art habe ich noch nie einen Tod begleitet. Ja, das war auch echt eine große Herausforderung. Das war aber eine von diesen Herausforderungen, die gekommen sind, egal ob sie gewollt hätte oder nicht. Da konnte ich mich nicht viel entscheiden und ich glaube, das war aber genau gut.
Ja.
Also wenn ich mir hätte aussuchen können, dann hätte ich es wahrscheinlich verdrängt oder ne, aufgeschoben und dann würde es mir jetzt vielleicht nicht gut gehen, sondern richtig kacke. So. Ja. Aber das hat alles funktioniert. Hat geklappt. Felice.
Ja, Hanna.
Was ist dir jetzt klar, was du vor einem Jahr noch nicht wusstest?
Genau. An der Stelle möchte ich gerne Gisèle Pelicot feiern. La honte doit changer de camp. In der schönen Übersetzung, die Scham muss die Seiten wechseln. Diese Frau hat für mich, ich glaube, ich brauche euch einfach gar nicht zu erzählen, wer das ist, diese Frau hat für mich einen richtigen Unterschied gemacht. Also die, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich mit meiner Diss jetzt völlig offen umgehe, tatsächlich. Und das hat mit Gisèle Pelicot zu tun. Ich dachte, sie stellt sich hin und sagt, das ist mir passiert. Und natürlich muss sie sich dafür nicht schämen. Und warum soll ich mich schämen? Warum sollen wir uns schämen? Und zwar wir, meine ich jetzt, ihr Hanna, ihr alle, die ihr zuhört und betroffen seid. Und ich, wir. Warum das? Und auf meinem Instagram-Kanal auf diesen Podcast zu verweisen, das hätte ich vor einem Jahr oder selbst vor einem halben Jahr, das hätte ich vor Gisèle Pelicot nicht gemacht. Habe ich aber. Kann man nachlesen. Man kann auf meinem Instagram-Kanal sehen, dass ich auf YouTube, dass wir bei der Hanna auf YouTube mit der Techniker Krankenkasse ein Video aufgenommen haben. Das war schon letztes Jahr über das Thema Diss. Warum, wieso, weshalb und wie man so in der Welt ist. Und das hätte ich ohne Gisèle Pelicot nicht gemacht. Das hat für mich wirklich die Sache um 180 Grad gedreht, tatsächlich. Und deswegen will ich sie einfach mal feiern dafür. Diese Frau, der das passiert ist. Ich ziehe mir tatsächlich gerade, das ist jetzt keine Podcast-Empfehlung für euch, auf Spiegel, also der Spiegel-Podcast hat gerade eine mehrteilige Serie, wo eine Frau über den Prozess berichtet. Ist richtig gut, aber definitiv nicht triggerfrei. Ich frage mich auch, warum ich mir das reinziehe, weil ich tatsächlich richtig körperlich auch drauf reagiere, so. Mhm. Und trotzdem, ihr ist es passiert, so. Wir hören nur darüber. Und da spielt so vieles rein, wie diese Sachen. Also sie kann es halt mit diesen Videos noch nie, war die Beweislage so gut. Und trotzdem streiten das die Männer ab. So, also da denke ich ja, ich kann ja gar nichts beweisen. So, ne? Oder Frauen, die einiges beweisen können, aber es steht immer Aussage gegen Aussage. Und es wird immer abgestritten. Und selbst jetzt, wo es so klar ist, wo man sich die Videos angucken kann, wird das klein geredet. Und lustigerweise, ich habe gerade vorher nochmal, damit mir der Name hier im Podcast zur Verfügung steht, habe ich einfach Pelicot gegoogelt. Und was wird mir als erstes angezeigt? Nicht etwa Gisèle Pelicot, nee, Dominique Pelicot. Es kann wohl nicht wahr sein. Also es ist schon... Also so auf ganz vielen Ebenen die Sache zu verfolgen, wie wird es in den Medien dargestellt, was verändert es auch in der Diskussion total zum Positiven und trotzdem schmeißt mir Google so einen Scheiß raus, muss ich wirklich mal an der Stelle sagen. Ja, und trotzdem werden die natürlich, ist ja ein Rechtsstaat und die Täter werden verteidigt. Wenn ich den Podcast höre, dann denke ich immer, fuck, nein, gib ihnen dreimal lebenslänglich. So, oder, also ich meine, so, das ist natürlich jetzt meine, aber das halt überhaupt nicht mehr Nein ist Nein, sondern nur Ja ist Ja einfach zum Standard wird.
So. Ja.
Das ist einfach, ja. Giselle Pellico, mir vom Merci Pussa.
Ich muss da trotzdem nochmal, ne, also bei all dem, ne, Haken, 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 Daumen hoch, 5 Sterne von 5, stehe ich dabei. Aber was ist dir jetzt klar, was du vor einem Jahr noch nicht wusstest? Was hat dir dieser Fall oder diese Person klar gemacht, was du vorher noch nicht so wusstest?
Dass ich sagen kann, was ist, ohne mich dafür zu schämen.
Mhm.
Also, weil, warum habe ich es denn nicht, ne, natürlich, beruflich, und man fürchtet Einschränkungen, bla bla, so. Man fürchtet, für verrückt erklärt zu werden, diese ganzen Geschichten. Aber vor allen Dingen ist es doch Scham.
Ja.
Und dass ich mich jetzt nicht mehr dafür schäme, dass mir das passiert ist. So, also schon allein, dass ich jetzt hier sage, nee, jetzt wo ich sage, also dass es einigen von uns passiert ist, sorry dafür, aber dass wir das, dass wir damit richtig rausgegangen sind, das kann jeder wissen. Also, und nicht mehr nur jemand, der tief im Internet Felice Mehr googelt. Ich meine, wir haben diese ganzen Geschichten, diesen Podcast und das Techniker-Krankenkassen-Video immer unter unserem Namen gemacht. Wir haben immer unser Gesicht auch hingehalten, weil das entspricht uns irgendwie nicht da. Und weil wir sowieso damit ja mehr raus wollten, gerade mit unserer Graphic Novel, und weil wir dazu zeichnen, weil uns das so wichtig ist. Aber jetzt so ganz klar, das auf unserem Hauptkanal so zu schreiben. Und es ist okay.
Weil das hat sie ja auch gezeigt, ne? Dass man sich nicht nur nicht schämen braucht, sondern dass man dann auch da so stehen kann.
Ja, genau.
Ja. Genau. Dass das geht. Ja.
Ja. Ach, also da sind so viele Sachen auch, dass es zum Beispiel auch nicht vom Alter abhängt, oder ich meine, diese mit kurzen Rock und dann ist es ja irgendwie klar oder so. Nein, gar nicht.
Ja.
Nichts davon. Es geht einfach darum, wie Frauen in dieser Gesellschaft behandelt werden oder was da noch. Ich meine, jetzt entdecken sie mittlerweile Chats, wo Männer sich darüber austauschen, wie man Frauen sedieren kann. Ich wäre vorher gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas gibt. Aber es ist offensichtlich ja keine Ausnahme.
Ja.
Es ist nur das Einzige, was belegt ist.
Ja. Bisher.
Es, was bisher belegt ist. Und wo die Beweislage so exorbitant gut ist. Und trotzdem wird diskutiert.
Ja.
So, ja. Also da braucht man sich ja irgendwie nichts vormachen. Ja.
Ja.
Genau. Und das wollte ich einmal richtig sagen und feiern.
Mhm. Mhm. Kann ich verstehen.
Pussa.
Ja.
Ja. Genau. Das dazu. Was war es für euch, was ihr vor einem Jahr noch nicht wusstet?
Ich wusste nicht, was für eine Jugendliche ich war. Und da komme ich jetzt gerade hin. So. Und ich wusste nicht, wie umfassend meine Ängste sind. Also, wie viele Menschen mit vielen Ängsten und entsprechenden Reaktionen von außen, habe auch ich natürlich in mir drin, ach komm, ja, du hast Angst. Alles klar, das ist jetzt wieder irgendein Tüdel, über den du dich eigentlich gar nicht so aufregen brauchst, vor dem du in Wahrheit eigentlich gar keine Angst haben brauchst. Und dass du Angst hast, ist jetzt von dir so hergestellt, weil du das so willst. Irgendwie, ne? Und das ist halt, also das überrascht mich jetzt nicht, immer wenn ich einen integrativen Schritt gemacht habe mit anderen inneren und anderen Funktionssystemen, wurde mir die Tragweite von bestimmter Symptomatik klarer und so. Aber jetzt befasse ich mich nicht mit anderen Alltagssystemen, sondern mit Systemen, die in der Vergangenheit aktiv waren. Also Jugendlichen und Kindern und ja, da kommt einfach diese Todesangst ne, so jeder Aspekt von meinen Alltagsängsten, über die ich so komisch rumtanze und irgendwie, die ich selber nicht so ernst nehme, kann ich deshalb nicht so ernst nehmen, weil mir einfach der existenzielle Teil daran nicht so klar war. Und der wird mir gerade klar. Und dadurch ergänzt sich eben dieses Bild von mir als Jugendliche auch nochmal anders. So dieses, ja, vielleicht war ich wirklich eine Person, die, eine Jugendliche, die Todesangst hatte. So, das ist schon, und die auch in gewisser Weise immer noch Todesängste empfindet. So, natürlich verwässert durch mein Alter und durch Dissoziation und dadurch, dass es einfach schon lange her ist und die Dinge, vor denen ich heute Angst habe, gar keinen Bezug mehr haben in der Realität, klar. Aber sie sind ja trotzdem da, nur weil sie nicht mehr in aktuellen Ereignissen real begründet sind. Das ist ja der Witz an der Angststörung. Man hat die Angst trotzdem. Ja, und also das eine ist, ich wusste nicht, dass sie so eine Tragweite haben. Und das andere ist aber auch, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht bewusst wusste, dass ich mit den Ängsten auch was anderes machen kann, als sie zu kompensieren. Ich habe die bei der Fahrschule, deswegen brauchte ich so viele Anläufe und deswegen war die Fahrschule so schwierig, hatte ich einfach die ganze Zeit massive Ängste vom angeguckt werden, beurteilt werden, beobachtet werden, versagen. Und das kreiste so um die Person. Und der Auslöser war der Meltdown, den ich hatte. Und zwar, den ich hatte, weil ich versucht habe zu kompensieren, dass alles gleichzeitig schwierig war. Also meine Hündin war im Sterben und ich wusste das. Meine Arbeit war am Wechseln und ich wusste das. Und ich wusste, dass ich den Verlag in einer Situation verlasse, die nicht rosig ist für den Verlag. Und in der man eigentlich auf mich angewiesen ist mit voller Kraft. Und in der Therapie war es schwierig. Also es war, und ich habe, also ne, alles brennt und ich versuche einen Führerschein zu machen irgendwie. Klar bin ich überfordert, klar bin ich gestresst und klar kommt es dann, wenn dies mit einer Person zu tun hat, die vergisst, dass ich eine bestimmte Ansprache brauche, auch zu Grenzverletzungen und damit dann früher oder später einfach zum Meltdown. Und Meltdown ist für mich, aber auch für meine Jugendlichen halt sehr stark verbunden mit, wenn du ausrastest, dann bist du es nicht mehr wert, dass irgendjemand freundlich mit dir umgeht, respektvoll mit dir umgeht, dich nicht verletzt, dich nicht quält. Und es war so drin, dass, weil es ja nicht passiert ist, musste es ja irgendwann passieren. Und es passierte einfach nicht. Und dieser Druck wurde über Monate, ich habe das, das ist im, ich glaube im Juni passiert, oder Mai, Juni, irgendwie so. Und ich habe es erst im November gedreht gekriegt. Also und bis dahin habe ich jede Woche fast eine Stunde gehabt und habe jedes Mal schon vorher, bin ich durch diese Ängste durchgegangen und durch dieses quälende, wann passiert das denn jetzt? Und habe dann so einen Moment gehabt von, ich habe gerade so eine Angst auszurasten und dieses abgrundtief Böse in mir drin, auf das ja alle reagieren, weil es kann ja nicht ich sein, was da wütend ist. Das muss ja irgendwas sein, was ganz viel mehr ist als ich und viel gefährlicher als ich. Dass ich das entfessle und irgendwie alle um mich herum gefährde und die Welt geht unter sozusagen, weil ich Angst habe, dass mir Menschen dann wehtun. Und dann hatte ich das irgendwie es in so einem ganz komischen Gedankengang, den ich auch nicht ganz wieder rekonstruiert bekomme, aber irgendwann hatte ich so das Gefühl, ja, aber vielleicht kommt dieses Böse ja auch raus, wenn die mir dann wehtun. So, also vielleicht stellt dieses Böse, in Anführungsstrichen, wovor ich da so Angst habe, auch einen Abstand her, wenn ich ihn brauche. Also vielleicht taucht es nicht nur auf, wenn ich die Kontrolle darüber verliere, sondern auch, wenn ich keine Kontrolle habe, weil andere mir gerade wehtun. Und es hat es so gedreht. So, also so einfach in meinem Kopf so, naja, dann, wenn das jetzt passieren sollte, dann bemühe ich mich eben nicht, das zurückzuhalten, sondern lass es einfach raus. So. Habe ich noch nie gedacht. Ich habe mich nicht mal getraut, so einen Gedanken zu haben. Aber er war so gut. Es hat so gut getan und war irgendwie so hilfreich. Ich war dann ganz entspannt. Ich bin in die Stunden gegangen. Ich habe meinen Stiefel durchgezogen. Ich habe mich versorgt. Ich habe gegessen, getrunken. Ich habe vernünftig geschlafen. Bin in die Stunden und ich hatte keine Angst. Nicht einen Moment. Und dann bin ich auch wieder ganz normal und gut gefahren. Ich hatte die Kraft, mich auf den Verkehr zu konzentrieren. Es war mir völlig egal, wer mich anguckt. Die Prüfung habe ich mit 0 Punkten bestanden, also 100 von 100. Bam.
Bam.
Und ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, dass das... Ja. Dass ich auch so über diese Dinge reden kann oder denken kann, vor denen ich Angst habe, vor denen ich auch solche Angst habe, also solche Ängste habe. Ja.
Wow. Das sind irgendwie gute Fragen, oder?
Ja, klar. Klar. Wir sind ja von Matze.
Stimmt.
Da können sie nicht schlecht sein.
Ja.
Ja. Für welche Begegnungen, Erlebnisse, Errungenschaften bist du dankbar?
Ich bin dankbar für euch, Hannah. Weil nicht nur die Gespräche, die wir hier in der Öffentlichkeit führen, sondern tatsächlich auch, wir haben ja dieses Jahr ein paar Mal telefoniert vor meiner Wanderung und vor allen Dingen während meiner Wanderung. Das hat so viel für mich gebracht, klingt jetzt so albern, in Rahmen gerückt, eine Metaebene aufgemacht, einen anderen Blickwinkel drauf, auf Sachen, die ich also bestenfalls sonst noch, mit einer Therapeutin bereden könnte, weil niemand versteht es ja. So. Und dafür bin ich so dankbar, dass ihr in unserem Leben seid. Danke. Das kann ich kaum.
Nächste Herausforderung in diesem Jahr.
Halt es jetzt aus.
Okay.
Es ist einfach so. Also. Eine so kluge Gesprächspartnerin, das ist ein richtiges Geschenk. Danke.
Ja, gerne. Es ist ein Geschenk, von dem ich nicht wusste, dass ich es gebe.
Ja.
Also.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass es ein Geschenk ist, von dem ich wusste, dass ich es brauche und dass man es überhaupt kriegen kann.
Ja.
Und plötzlich war es da.
Oh.
Ja. Du,
für sonst
bist du da? Ich würde es einfach so stehen lassen.
Okay. Ja, wofür bin ich dankbar? Ja, Potsdok und die Leute da. Die wissen das alle nicht, aber. Also vielleicht
sag doch einfach nochmal, was Potsdok ist. Du hast es jetzt mehrmals gesagt.
Das Potsdok ist ein Podcast-Festival, das von einer kleinen technikaffinen Bubble aus dem Chaos-Umfeld jedes Jahr veranstaltet wird. Und wir treffen uns da ein paar Tage hintereinander. Es werden Podcasts gemacht. Das ist so Barcamp-Atmosphäre. Wenn man was gerade gelernt hat und das weiter verteilen möchte, kann man es machen. Es gibt Bühnenprogramme, Workshops, Vorträge, Lagerfeuer in der Regel, wo jemand singt. es ist so ein bisschen für uns so ein bisschen Ferienlager. Und ich glaube schon, dass die Leute wissen, dass ich dankbar darum bin, ihre Anwesenheit genießen zu dürfen. Aber ja, also ich bin froh, dass das ist und dass auch immer Pläne geschmiedet werden, wie man es weitermachen kann, wie man es verbessern kann. Und ja, ich bin einfach so froh, dass ich da so einen Raum habe, wo ich einfach dabei sein kann und mitmachen kann. Und zwar nicht, weil ich traumatisiert bin. und viele bin oder weil ich bin, sondern weil ich möchte. So, ich gehe dahin und gehe mit dem gleichen Wunsch nach Zugehörigkeit wie alle anderen Menschen in anderen Situationen, gehe ich dahin und anders als bei allen anderen Situationen oder bei vielen anderen Situationen in meinem Leben, werde ich einfach gelassen. So, das ist eine richtig tolle Inklusions- und Integrationserfahrung für mich. Und da bin ich einfach, ja, für dieses Erlebnis Potsdok bin ich einfach jedes Jahr neu dankbar. Ich bin dankbar für Zeit mit Freundinnen, die ich haben konnte dieses Jahr. Davon gab es weniger Zeit, als ich gerne gehabt hätte, aber wenn ich die dann hatte, war sie intensiv und schön. Und das ist schon toll. Also da habe ich wirklich viel Dankbarkeit, auch so, ja, auch mir selbst gegenüber, dass ich mir das so erlauben konnte, so. Weil das ja auch immer unproduktive Zeit ist, Zwinki Zwonki. In Wahrheit stimmt das gar nicht, aber im Machen sitzen wir ja nur rum und quatschen. So.
Ja.
Ne, aber das hat dann halt doch irgendwie auch immer Folgen und Auswirkungen und da kann man ja nichts anderes als dankbar sein irgendwie, ne? Und ich bin sehr dankbar dafür, für das Erlebnis, wie wir Suki eingeschläfert haben. Und es einfach sehr, es war genau so, wie wir es uns gewünscht haben für sie. Und einfach, also ich bin so dankbar dafür, dass wir den perfektesten Tod herstellen konnten, bewerkstelligen konnten, so. Die Sonne geht gerade unter und macht schönes Licht. Es war keine goldene Stunde, aber das Licht war halt so gelblich und warm noch. Wir saßen in der Wiese bei uns am Garten, alle im Kreis. Es kam die Ärztin, die sie die letzten Monate, Jahre begleitet hat, die sie immer massiert hat. Alle hatten in der Nachbarschaft aufgehört, den Rasen zu mähen. Es ist kein Traktor vorbeigefahren. Es kam keine Landmaschine lang. Gegenüber ist ein Neubaugebiet, da hat keiner irgendwie gebohrt. Wir haben die Vögel gehört, die Sonne hat ein bisschen geschienen. Es war absolut still. Sie hat sich entspannt. Sie lag in meinem Schoß, wie sie als Baby immer in meinem Schoß gelegen hat. In diesem gleichen Grundvertrauen, das sie mir immer entgegengebracht hat, saß im Kreis der Familie, keine Schmerzen mehr haben, alle da, keine Sorgen und dann konnte sie auch gehen. Und das war so, ich habe so oft in den letzten Monaten und Wochen davor gedacht, ich habe als Hundehalter versagt, weil ich nicht richtig einschätzen kann, was braucht sie, was müssen wir machen, was ist meine Verantwortung, dies, das, wie viel muss ich leiden? Dem Tier muss es gut gehen, wie viel muss ich dafür leiden, so. Das war nicht klar und das konnte mir auch keiner sagen. Aber als sie dann gegangen ist und wie sie es gegangen ist, da bin ich einfach unfassbar dankbar für. So, nicht nur, weil es dann jetzt auch endlich vorbei ist. Ein Leben mit einem dementen Hund ist furchtbar anstrengend und zehrend und einfach von so viel Unsicherheit gezwungen, also definiert. Da bin ich froh, dass das vorbei ist, aber ich bin auch froh, dass es so vorbeigegangen ist und so, oh, ich hatte so viel Glück mit dieser Hündin und war so dankbar, dass sie einfach da war und dann ist sie so gegangen, wie sie gekommen ist. Das ist einfach, ja. Da werde ich, glaube ich, noch lange sehr, sehr dankbar sein. Vielleicht noch viele Jahre und nicht nur dieses. Gut. Jede Antwort irgendwie ein Durchatmen-Klops irgendwie, ne?
Ja. Ich würde die nächste Frage jetzt weglassen.
Also, worüber denkst du?
So in diesem Jahr anders nach.
Jahr anders nach.
Das hatten wir jetzt schon irgendwie ein paar Mal, oder?
Ja, da habe ich Ja, aber da habe
Oder?
ich zwei andere Sachen noch aufgeschrieben.
Dann mach's.
Ich denke anders über Solidarität nach. Und über Solidarität unter betroffenen Menschen von sexualisierter Gewalt und organisierter Ausbeutung. Weil ich gemerkt habe, ich habe Solidarität auch immer mit so einem gewissen Aufopferungsbegriff verbunden und zurückstellen und auch auf meine eigenen Grenzen verzichten, weil es ja andere Betroffene sind. Und man da so nach dem Motto, da kannst du nicht die gleichen Sachen erwarten wie von allen anderen, weil die haben ja ein Handicap, Schrägstrich, die haben deine Betroffenheiten und es ist so wichtig, dass wir als Opfer zusammenhalten, weil uns TäterInnen spalten oder ne, LeugnerInnen so. Und ich glaube, dass ich da falsch gelegen habe. Ich glaube, dass solidarisch auch ist, einander zu kritisieren und Ansprüche aneinander zu stellen. Und auch Forderungen aneinander zu richten und auch nicht aus Angst zueinander zu stehen, sondern aus der Sicherheit, dass wir uns aneinander anpassen können und dass wir wachsen können und dass wir bestimmte Standards für uns haben und wollen und einfordern. Und ich glaube, da, das ist was, was ich auch auf jeden Fall ins nächste Jahr mitnehme. Wo ich jetzt schon so überlege, wie mache ich das? Wie möchte ich meine Solidaritäten ausdrücken, meine Positionierungen vornehmen? Weil ich auch gemerkt habe, hey, aus diesem, also ne, aufgrund dieser Solidaritätsgedankens werde ich oft angesprochen und hinzugefügt zu Initiativen, Newslettern, irgendwelchen Projekten. Da werde ich angefragt, kannst du Werbung hier, kannst du Aktion da, bla bla. Aber wenn ich das mache, kommt gar nichts. So, ne? Also wenn ich was in meine Projekte wünsche, da passiert nichts. Und meine Kritik wird als Angriff genommen oder wahrgenommen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, das einzufordern und da in Streit zu gehen, würde mir nicht zustehen, weil es diese Solidarität gefährdet. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Also da komme ich jetzt gerade hin. Fuck that. Das ist Charity. Wenn ich anderen Betroffenen nur deshalb helfe und eine Plattform biete und meine Arbeitszeit schenke, weil sie mich darum bitten, weil sie ja Betroffene sind, wie ich, dann ist das Charity, dann ist das Wohlfahrt. Aber das ist nicht solidarisch. Es ist keine Solidarität. Es ist nicht daran gebunden, dass sich Dinge verändern können und dass wir was bewegen. Das will ich anders machen nächstes Jahr. Und dazu gehört auch, Kritik zu äußern. Und Dinge zu sagen und zu vertreten, von denen ich weiß, dass sie ganz vielen Leuten Angst macht, dass sie in ganz vielen Leuten Chaos auslöst und die das Gefühl haben, ich verbünde mich mit den Falschen. So. Aber das ist, darüber denke ich jetzt anders nach.
Das finde ich gerade total spannend, weil ich, also wir haben das ja schon öfter zu euch gesagt, wir wollen eigentlich nicht so viel mit vielen Leuten zu tun haben, weil es viel zu anstrengend.
Ja.
So, ne? Und aber das, also ich glaube, es liegt daran, oder für uns ist es, also es ernst zu nehmen. Ich nehme dich ernst. Und natürlich weiß ich von deinem Hintergrund oder so und manches läuft dann halt auch mal anders so und das kann ich dann auch wegstreichen oder ignorieren, wie ja bei uns auch. Also wir versuchen schon möglichst geradlinig, nachvollziehbar, bla bla, professionell rüberzukommen. Und trotzdem ist es natürlich zwischen uns auch klar, es darf auch mal anders sein. Aber so Basic-Dinge wie Verabreden oder so, also da würde ich schon, also habe ich schon den Anspruch an mich, aber auch an mein Gegenüber, egal ob viele oder nicht, sei zuverlässig. So. Und wenn das nicht ist, dann kann ich zwar das immer noch verstehen, weil ich ja auch weiß, was so dahinter steckt, aber es ist dann für mich einfach zu anstrengend. Ich kann
Ja.
es so nicht handeln. Wenn wir was zusammen machen wollen, dann lass uns auf ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, normale Standards einigen. Ja. So. Also von daher ja. Wird mir das, also dadurch, dass ihr das jetzt so gesagt habt, wird mir das nochmal klarer, die ich diese Frage eigentlich streichen wollte. Entschuldige dafür.
Ja, das ist gar nicht.
So. Also, aber es hat auch dieses, ich nehme dich ernst. Weißt du, ja. Wenn ich jetzt sage, ja, du bist viele und kannst dich deswegen nicht an Verabredungen halten, ja, tut mir leid, so. Aber nein, wenn wir auf Augenhöhe irgendwie reden wollen, dann können wir nicht Chaos auf Chaos stoßen lassen.
Ja.
Jedenfalls, ja. Also da können wir uns gerne mal gemeinsam und mit Verabredung reinbegeben und wir sollten beide so stabil sein, dass wir dann auch gemeinsam und auf Verabredung wieder rausgehen. Das kann schon sein und das macht ja unseren Kontakt auch so besonders, was ich vorhin gesagt habe, mit der, ja. Dass ich total dankbar bin, so mit Menschen, die viele sind, tatsächlich hätte ich nicht gedacht. So eine Frage hatten wir doch auch mal. Weil es fällt mir gerade ein, dass was passiert, was ich nicht gedacht habe. Das habe ich nicht gedacht. So, ne? Genau. Aber dass es andererseits halt was von Ernst nehmen hat auch. Ich nehme dich ernst und ich will auch ernst genommen werden.
Ja.
So.
Da kommen genau. Wir an den zweiten Punkt, über den ich jetzt anders nachdenke seit diesem Jahr. Ich denke anders über meine Wut nach. Über Verärgerung. Und meine Therapeutin hat mich so ein bisschen überrascht mit so, ich mache so lange schon Therapie und dann kommt sie mit so Basics, die ja auch selber so als Basics vorkommen und ich denke, was habe ich doch noch nie gehört? Habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Also sie hat gesagt, Wut hat was mit Grenzen zu tun. Und ich habe da nie drüber nachgedacht, weil ich immer dachte, Wut hat was mit meiner Unreife zu tun. Mit meiner Unfähigkeit, einfach die Dinge hinzunehmen, wie sie sind. Weil ich ja so unreif und blöd bin und bla bla bla. Aber in dieser Auseinandersetzung mit meiner Angst war ich halt dann auch befasst mit Grenzen. Und dann habe ich irgendwie immer auch gemerkt, oh scheiße, ich habe auch Angst, weil ich wütend bin. Weil da Wut auch ist und viel Energie, mit der ich nicht gut umgehen kann. Und diese Wut tauchte auch oft im Kontakt mit anderen Betroffenen auf. Sei es, dass ich einen Instagram-Influencer gesehen habe, der sich ganz groß aufs Profil geschrieben hat, hier Dis-Aufklärung, bla bla. Und dann sehe ich nur Scheiß da drin. Nur Scheiß, der dafür sorgt, dass ich mich schäme, viele zu sein. Dass ich mich schäme, dass ich dazu gezählt werde. Und dann halt in dieser Situation bin, dass ich, ohne zu persönlich zu werden, diese Person nicht kritisieren kann. Und andere, die es wiederum wieder ganz gut für mich machen, von denen ich denke, hey, mit denen sollte man viel öfter sprechen und auch viel näher in Kontakt gehen, ohne die halt mit wegzuwischen, weißt du? Und in all dem irgendwie zu merken, boah, das macht mich wütend, das macht mich richtig wütend, dass ich in so einer Bubble bin, in der es total schwierig ist, konkret zu werden, weil jeder sofort persönlich angepisst ist und persönlich angegriffen, das als persönlichen Angriff wahrnimmt, wenn ich etwas kritisiere, was gar nichts damit zu tun hat, dass die Leute Betroffene von Gewalt sind, sondern damit, dass bei mir Grenzen berührt werden und auch bestimmte Grenzen überschritten werden. Und das war sowas, jetzt denke ich darüber eben als Grenzthema nach und als auch vor allen Dingen als Reaktion, nicht als Aktion, die aus mir rausgeschossen kommt, ohne dass andere was dafür können, sondern auch als eine Emotion, die einfach auftritt, wenn andere Leute ständig drüber gehen und es einfach so hinnehmen. So nach dem Motto, ich beachte meine eigene Grenze nicht, wie sollen andere Leute das denn, wenn ich das nie kommuniziere und nie zeige, dass ich wütend bin oder ungeduldig oder irritiert oder so. Darüber denke ich jetzt anders. Und ich denke darüber halt nicht als, oh, meine positive Ressource, die mir jetzt hilft bei meiner Traumaheilung, bla bla bla, sondern als etwas, das...
Wie jetzt? Nicht heilig?
Nein!
Ja!
Ne? Aber das ist ja auch so, ne, das ist ja auch so eine komische, ich weiß nicht, wie ich da reingeraten bin, aber seit wann ist denn meine Therapie dafür da, dass ich oder warum, wann hat meine Therapie dafür gesorgt, dass ich Angst vor meiner Wut bekomme, weil ich zum Beispiel oft auf Traumatherapeuten wütend war, die meine Grenzen berührt haben. Ne, alles nur für mich und für mein Bestes, bla bla bla, aber wütend gemacht hat es mich trotzdem und meine Grenzen berührt hat es ja trotzdem. Nur weil das da, weil es zur Behandlung zählen gehört, also so, das ist ja trotzdem eine Grenzverletzung. So.
Ja.
Und ich hätte das merken können, dass es eine Grenzverletzung ist, hätte ich auch meine Wut geachtet und nicht Angst davor bekommen, weil ich dann meinen Therapieplatz vielleicht verloren hätte oder meine Chance auf Heilung oder auf Verbesserung. So, also was da wieder aufgeht, ja. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob ich dann jetzt in meine Wut reingehen will, aber ich achte gerade mehr darauf, darauf zu achten und zu schauen, wann fühle ich mich bedroht von meiner Wut und warum.
Wie wäre es denn, wenn wir darüber mal eine ganze Podcast-Folge machen?
Ja,
weil da hätte ich jetzt so viel auch zu sagen zum Thema Wut.
Ja, können
wir machen. Wollen wir das, also ohne, dass ich euch jetzt,
ich glaube,
es ist so, lass uns die nächste Podcast-Folge zum Thema Wut machen.
Ja.
Falls euch das jetzt nicht extrem wütend macht.
Nein.
Feel free. Ja.
Was möchtest du hinter dir lassen?
Ja. Angst. Angst um, also existenzielle Ängste. So. So diese Erfahrung von diesem Jahr. Es wird schon. Also, es würde uns besser gehen. Und das hat aber auch wieder, also wir haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass die Angst, die uns tatsächlich so all over, also so die alles überwölbt, dass die bei einer Person innen ist und dort geheilt werden muss. Das ist schon einmal war so ein richtiger Aha-Effekt, dass ein Innenkind auch durch Zufall plötzlich stark geworden ist und plötzlich die Angst, also viel Angst aus dem System raus war.
Mhm.
Und tatsächlich hat das, ist es jetzt wieder so ein, also wo vieles von dem, was uns im letzten Jahr so unerklärlich war, also eben diese Depri-Geschichten, auch Angstgeschichten, sowas, lässt sich tatsächlich viel auch mit diesem neuen kleinen Kind zu tun haben. Und Angst ist einfach, ich meine, das ist jetzt wirklich ein, wem erzähle ich das, kein guter Begleiter fürs Leben.
Ja.
Also Angst, die nicht direkt vor was warnt, sondern einfach so irgendwie da ist.
Drückt.
Das würden wir gerne hinter uns lassen und wir tun unser Bestes, halt das aber nicht jetzt irgendwie wegzumachen, sondern zu gucken, was da ist und zu heilen halt, genau, diesen Punkt zu finden und zu heilen.
Und wollt ihr das alleine machen oder wollt ihr nochmal eine Therapie damit dafür anfangen?
Also alleine nicht. Nein, also das war ja auch eine Frage, mit der wir da diese eine Stunde bei unserer Therapeutin aufgeschlagen sind, wie jetzt weiter und so, weil wir einfach nicht wirklich Lust haben jetzt. Also mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich jetzt nicht irgendwo eine Therapeutin direkt auf uns wartet und sagt, hier, mein Platz. So, aber selbst wenn dem so wäre, haben wir nach wie vor wenig Lust darauf. Also das alles neu aufzurollen und wir würden also erstmal auf unsere eigenen Ressourcen zurückgreifen. Was tatsächlich, was sie uns auch gespiegelt hat und was ja auch stimmt, dass wir einfach eine Menge Erfahrung und auch Menschen in einem Umfeld haben, haben wir ja zum Beispiel gerade auch erwähnt. Mhm. Aber auch noch andere. Also so und dass das halt. Also wir gehen erstmal davon aus, dass wir unsere Ressourcen aktivieren und gucken und tun und machen. Und wenn, wird sich's vielleicht ergeben oder so. Keine Ahnung.
Ja.
Aber nein, erstmal nicht.
Ja. Oh ja. Ich will hinter mir lassen, Überanstrengung durch Alleinverantwortung. Ich will Alleinverantwortung hinter mir lassen. Ja. Ich will keine Projekte mehr tragen. Vor allen Dingen nicht, wenn andere Leute noch Bescheid damit zu tun haben. Ich hatte ja schon gesagt, ich lasse viele Stimmen, lasse ich ruhen. Vielleicht ergibt sich irgendwann nochmal eine Gelegenheit, das wieder neu anzufangen, aber gibt jetzt auch genug andere Sachen, wo sich Leute melden können online. Das mache ich nicht mehr. Ich auch den Podcast hier, wenn ihr euch meldet, also ihr Vielfalt René, dann machen wir eine Folge und so, aber ich trage das halt nicht mehr alleine. Ich glaube, das ist vielleicht was ich schon längst mal hätte mir hinter mir lassen können, aber es ist jetzt einfach so der Punkt, an dem ich denke, okay, das zieht einfach auch so viel Kraft. Da muss jemand mithalten. So, das kann ich halt nicht alleine halten. So. Ja. Außerdem will ich soziale Medien als meine Trostquelle hinter mir lassen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich durch dieses Gefühl von dazugehören, also gerade in so Netzbubbles, dadurch, dass sich Twitter jetzt so auflöst und ich bei Mastodon halt so viel weiter auseinander bin, also ich muss auf verschiedene Plattformen, um meine Leute von Twitter wiederzufinden. Manche sind bei Threads, manche sind bei Blue Sky, manche sind auf verschiedenen Instanzen von Mastodon. Es ist so anstrengend, mir herzustellen, dass ich zu diesen Leuten dazugehöre und zu ihrer Blase, dass ich keinen Bock mehr habe. dass es jetzt genauso anstrengend ist wie im analogen Leben. Und also, ne, dass ich ständig irgendwo anders sein muss und nirgendwo stabil an einem Punkt sein kann, um dann alle irgendwie zu finden und zu treffen und mitzukriegen. Dass ich das jetzt einfach für diese Funktion hinter mir lasse und ja, ich lese mit, was mich interessiert an einer Stelle, aber ich laufe nicht mehr allen hinterher und also die das ja vor aller Voraussicht nach überhaupt nicht mitkriegen. Also überhaupt nicht wissen und entsprechend auch nicht würdigen.
Ja.
Und so lasse ich es dann auch einfach und lasse das jetzt auch hinter mir. Ich glaube, dass dieses, dass das, was ich da suche, einfach gerade nicht mehr erfüllt werden kann. Und vielleicht entsteht das an einer anderen Stelle nochmal neu. Aber ich bin jetzt auch gerade so eingebunden in andere Sachen und andere Themen, dass der Bubblewechsel so oder so vielleicht bevorsteht. Also ich merke das jetzt schon über den Kinderwunsch, dass ich zunehmend auch wieder mit mehr Cis-Frauen zu tun habe und sich dadurch ganz andere Themen entwickeln und ganz andere, es ist einfach eine ganz andere Bubble und ganz andere Trostmomente bringt das mit sich.
Ja.
Und der wiederum passiert ganz viel analog, weil Cis-Frauen sich im analogen Leben halt, die brauchen das Digitale nicht als Zuflucht, als Schutzraum sozusagen. Die können halt überall sein.
Okay.
So. Oder fast überall sein. Genau, so dass ich halt, also ne, ich kann, wenn ich will, in eine Selbsthilfegruppe gehen für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. Und es würde nicht auffallen, dass ich keine Cis-Frau bin. Ich könnte einfach so tun, als ob. Und dann wäre ich da drin und hätte meinen Austausch. Und kann mich dann damit auseinandersetzen, wie sehr stört mich das, dass ich da als Frau mit subsumiert werde oder nicht. Aber ich habe den Austausch und die Zugehörigkeit, die ist dann da.
Zu dem Thema halt.
Genau. Das lasse ich hinter mir. Ja. Was nimmst du dir, was sind deine Pläne für 2025?
Ich werde wieder laufen gehen.
Joggen? Oder?
Nein.
Laufen?
Drei Monate.
Ja.
Laufen im Sinne von Long Distance Hiking und jeden Tag ein Comic zeichnen, was ja für uns eins ist.
Habt ihr schon ein Ziel?
Nein. Tatsächlich nicht. Nee.
Habt ihr jetzt abgeschlossen mit dem Meer eigentlich? Das war ja
keine Ahnung.
Jahr.
Steht
eher noch eine Rechnung offen.
Ja, die Rechnung ist eigentlich, ich weiß es einfach nicht. Also viel beschäftigen wir uns mit der Frage nach dem Warum, weil das für uns irgendwie Existenz, einfach nur laufen, nee. Also es gibt ein Warum für uns und wir haben es noch nicht raus. So.
Okay.
Außer Zeichnen. So, aber das Zeichnen hat ja auch was mit dem Warum zu tun, weil wir ja natürlich nicht irgendwie nur zeichnen, dann waren wir von A nach B und dann nach C und dann nach D, sondern da passiert ja schon auch mehr.
Ja.
Ja? Außerdem, und das würde ich gerne verlinken wir auch nochmal drunter, mein Pippi und Tante, was ja immer noch der Arbeitstitel ist. Also wir sind jetzt mitten im Lektorat und haben uns bei Verlagen beworben. Das wollen wir jetzt einfach mal noch nicht sagen, weil wir da Mitte Januar irgendwie Antwort kriegen, ob das klappt oder nicht. Daumen drücken. Aber wenn nicht, werden wir es selber herausbringen. So, und dann tatsächlich auch zeitnah. Also weil es gibt Menschen, die drauf warten. Und so, das wird auf jeden Fall passieren. Also wenn wir einen Verlag haben, dann wird es länger dauern, weil Verlage einfach so sind, wie sie sind. Und dann werden wir ein anderes Buch herausgeben. Auf jeden Fall werden wir 2025 ein Buch herausgeben. Ja, mal sehen, cool. Welches. Also das ist so auf unserer Wunschliste.
Welches andere? Püppi und Tante oder?
Nee, dann werden wir sicher wieder ein Long-Distance-Hiking-Comic rausbringen. Entweder mit zwei oder dann mit drei Reisen. So, aber das dann, weil Püppi und Tante werden wir jetzt also so weitestgehend abschließen mit Lektorat und dann, wenn das tatsächlich durch einen Verlag geht, dann wird es noch eine Weile dauern. Dann gibt es, dann werden wir da ein neues Projekt anfangen. Und wenn nicht, dann gehen wir halt einfach Pippi und Tante raus. So.
Ja.
Also spannend. Das wird, genau. Also das ist, das sind auf jeden Fall die Pläne. Und wir wollen einfach, und damit beschäftigen wir uns jetzt ja gerade zwischen den Jahren, dieses Comiczeichnen im Bereich Mental Health oder im Bereich auch Beeinträchtigungen auf verschiedenen Ebenen, das ist so, also haben wir so für uns, da würden wir einfach gern mehr zeichnen, um Dinge verständlicher zu machen für Menschen. So, und wir glauben, dass sich Comic dafür einfach tierisch gut eignet. Und da würden wir gerne Partner finden, mit denen wir das zusammen machen. Also sprich, die uns erzählen und andererseits eine Finanzierung dafür auch. Also so wie das jetzt, deswegen habe ich gesagt, dieses Parkinson-Projekt ist praktisch so ein Modellprojekt. So wollen wir es gerne haben und davon gerne mehr. So, weil wir merken auch jetzt bei diesem Parkinson-Projekt, also wir sind nicht betroffen von Parkinson, ganz klar. Aber wir können vieles von dem, was jetzt eine Erkrankung, die mir fehlt gerade das Wort, die immer da ist.
Eine chronische Erkrankung.
Eine chronische, genau, so. Also was wie man sich damit fühlt oder dass ständig dafür Kraft fehlt, dass man ständig mit anderen Dingen eben neben dem normalen Leben beschäftigt sind. Also das ist, also da können wir viel einsteigen oder verstehen. So, also das und auch tatsächlich gucken, also diese Parkinson-Menschen haben schon einen anderen Ansatz, umzugehen mit den Dingen, als ich das aus der Disblase so kenne, so. Auch klar, weil die Erzählung über Parkinson ist eine andere. So, also das ist, finde ich, total spannend und ich glaube, ich kann das einfach gut umsetzen. Hören, zuhören, umsetzen. Ja. Und damit, tatsächlich hatten wir jetzt mit dem Parkinson in den ersten Gesprächen, dass wir einfach tatsächlich, ich meine, das ist jetzt ein hoher Ansatz, ne? Aber dass wir tatsächlich die Erzählung über, also das Storytelling über Parkinson, was wird über Parkinson gesagt, damit ein bisschen ändern wollen. Und was über Geschichten gesagt wird, hat einfach einen erheblichen Einfluss auf das, wie es ist.
Ja.
Also das ist ja total wichtig, wie ich über eine Erkrankung oder Einschränkung oder was auch immer rede, hat einen extremen Einfluss darauf. Und das jetzt mit so einem Projekt als Ziel zu haben, dieses Setting zu ändern, also das ist großartig. Finde ich das, also freue ich mich total drauf und nötigt mir allerdings auch gehörigen Respekt ab. So.
Ja. Ne? Ja,
also da, ich, während ich das so erzähle, denke ich, ja, und dann denke ich, oh Gott. Wie soll das gehen? So beides, ne?
Ja.
Aber ja, das ist tatsächlich in die Richtung, würde ich gerne mehr arbeiten.
Ja, cool. Oh, ich drücke euch die Daumen, dass das auch klappt.
Ja. Und tatsächlich das Ganze also so komplett zu begleiten, also in meinen Fähigkeiten als Grafikdesignerin die das dann auch in die Form bringen kann. Also nicht nur zeichnen, sondern auch ins Layout bringen oder wo kann ich was am besten anbringen, in welchem Format. Also das sind ja Sachen, die sind mir als Grafikdesignerin, da bin ich halt Profi und es kommt dazu zu dem Comiczeichnen. Das würde ich gerne im Zusammenhang dann meine Expertise in solche Projekte, Selbsthilfegruppen, Krankenkassenfinanzierung, was immer. Also unser Video war ja auch finanziert von der Krankenkasse.
Ja.
So. Und hilfreich, also warum nicht?
Ja.
Genau, das sind meine Pläne für 2025.
Ja, das ist überschaubar.
Ja. So irgendwie. Okay. Ja.
Ja. Halt, ja. Ja, aber macht das. Versucht es, macht es. Ihr könnt's ja.
Ich habe ja, mir hier so eine Karte hingehängt, um mir den Druck rauszunehmen. Da steht drauf, alles ist fertig, es muss nur noch gemacht werden.
Ach, schön.
Ist ja, genau. In der Regel ist ja schon alles irgendwie da. Man muss es nur noch machen und das kann man ja.
Ja, genau.
Und dann macht man das.
Und dann gibt's ja auch noch 2026.
Und 27.
Und 38.
Ne? Also.
Genau.
Cool. Ja, schön. Wir haben uns vorgenommen, wir werden definitiv schwanger, das habe ich jetzt, das ist fest vorgenommen. und wir nehmen auch weiter ab, also es geht mir schon richtig gut jetzt so durch den
Handball. Das ist ein bisschen gegenläufig, ne? Schwanger sein und abnehmen, ist dir aber jetzt schon das klar, ist, dass du das dich zusammenfasst.
Ja, habe ich schon gelesen, aber das ist so, das stimmt halt nicht unbedingt. Also man nicht zwingend, man nimmt ja nicht zu, da wächst was hinzu. So. Genau, also da bleibe ich halt jetzt auf jeden Fall dran. Mir geht's richtig gut, so körperlich jetzt mit den ganzen, also wir gehen dreimal die Woche schwimmen, zweimal die Woche zum Handball. Wir haben eine App, mit der wir morgens Gymnastik machen. Also es ist einfach, ich glaube, ich bin dieses Jahr nicht unbedingt dünner geworden, so, aber an Kraft und Beweglichkeit habe ich so viel dazu gewonnen und es fühlt sich einfach geil an. Das ist einfach super. Das will ich behalten. Also irgendwann muss ich halt nicht mehr abnehmen, dann habe ich das Gewicht, das ich brauche. Weil wenn ich die Beweglichkeit noch eine ganze Weile behalten kann und die Kraft,
super,
nehme ich, behalte ich gerne. Fühlt sich einfach gut an. Also das hat auch was mit diesem Gefühl von, ich bin fähig gemacht. So dieses, ich kann morgens total K.O. und fertig in die Schwimmhalle kommen, aber ich gehe da raus, merke, ich habe was gemacht und ich habe es gemacht. Einfach
schöne
geil.
Schöne Wort mit der Selbstwirksamkeit.
Ja, genau. Ja. Das hat sich
unterschätzt.
Ja. Wenn man ja irgendwie auch immer mit diesem, ich sag mal, Opfer-Selbstbild von, ich kann alles nicht, weil ich konnte ja früher nichts irgendwie. Das ist nicht immer so präsent da, aber irgendwie halt wirkt es doch immer. So auch in Sachen, in Situationen, wo man durchaus was machen kann. Das hat sich echt gedreht und das tut mir richtig gut gerade. Das will ich behalten. Und auch bewusst behalten. Also ich hatte durchaus schon Jahre, in denen ich fit war und schlank. So, aber jetzt gerade habe ich das eben so rund und ergänzt mit dieser Selbstwirksamkeitsschiene. Und diesem, es tut mir gut. So.
Ja.
Und es ist gut, dass es mir gut tut, weil es darf mir gut tun und gut gehen. So, das ist irgendwie nochmal was anderes. Ich glaube, jetzt sind die Voraussetzungen, dass ich es auch aufrechterhalten kann, ein bisschen besser. Ja, und wir schreiben auch gerade schon wieder an einem Buch. Das wird unser drittes. Und vielleicht, ich glaube nicht, dass wir es veröffentlicht bekommen dieses Jahr noch, 2025, weiß ich nicht. Ist auch die Frage, wo wir es veröffentlichen, gibt es dann den Verlag noch? Will ich es nochmal in dem Verlag veröffentlichen oder schlage ich es vielleicht woanders vor? Das muss ich alles mal schauen, aber wir schreiben gerade am groben Manuskript schon und haben schon einige TestleserInnen zusammen, an die wir das erste Manuskript schicken können. Und ja, ich denke damit, das ist ein gutes Vorhaben für 2025, ein Manuskript fertig zu bekommen, das dann
ein Buch werden kann. Wollt ihr spoilern, worum es geht?
Es ist kein Roman. Keine Kurzgeschichtensammlung. Keine Gedichte.
Okay.
Das überrascht mich jetzt.
Ja, ich glaube schon, dass es, also es wird kein Sachbuch, das, also das, was ich für Worum es geht, alles lesen musste und diese ganzen Recherchen, das war einfach auch wahnsinnig teuer, also an diese Paper zu kommen und die dann alle zu lesen und da dann alles zu recherchieren, was ich nicht wusste, was ich nicht verstanden habe, weil ich keine Wissenschaftlerin bin. Den Aufriss, den muss ich mir nicht nochmal geben, aber es ist schon Aufarbeitung, Biografie, Rückblick, was hat geholfen, was nicht. Mhm. Was sind so Dinge, von denen ich mir wünsche, dass Leute, die nicht viele sind, sie verstehen. Und auch, ja, alles so ein bisschen Causa, rituelle Gewalt, gibt es sie nicht? Und worüber reden wir da eigentlich, wenn wir uns damit in Anführungsstrichen ganz neutral und offen investigativ auseinandersetzen? Zwinki, zwonki.
Ja.
Ne? Und was macht das mit Betroffenen und was davon hilft und was eher nicht und was ist wichtig, obwohl es nicht hilft und was nicht und so.
Ja, okay.
Genau. Das, also ich versuche es als, also ne, erzähltes Sachbuch wird es, also wird es halt vermutlich schon irgendwie sein, aber bei weitem nicht so wie Worum es geht und auch nicht so unpersönlich. So, ja. Mal gucken, wie weit ich komme. Wenn es mir zu anstrengend wird, dann lasse ich es liegen und warte wieder. Ich habe ja genug
dann
andere Sachen.
Sagst du das 2026 bei unserem
Jahresendpodcast? Dann nehme ich mir das dann auch vor.
Kein Problem.
Ne? Ja, damit sind wir am Ende unserer Fragen. Ich finde es toll, dass wir uns so viel Zeit genommen haben.
Ja, ich auch.
Und hoffe, wir treffen uns im nächsten Jahr häufig, also in real, aber auch zum Podcasten. Und zum Podcasten und real.
Zum, ja, jetzt. Ja. Und zum Thema Wut kommt der nächste.
Zum Thema Wut. Genau. Genau.
Und ansonsten wünschen wir jetzt allen einen guten Rutsch.
Guten Rutsch ins neue Jahr.
Dass ihr die Fragen auch schön beantworten könnt. Dass ihr schöne Pläne habt.
Ja. Dass ihr unterstützt seid bei all den Zielen, die ihr alleine nicht erreichen könnt. Das wünschen wir euch auch.
Genau. Wir hoffen, dass wir euch Mut machen können mit ein paar Geschichten. Man kann was schaffen, kann man. Und wir wünschen euch das nötige Glück dazu.
Das auch. Von uns.
Genau. Habt's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Thank you.